Kammergespräche, der Podcast der Ärztekammer des Saarlandes. Heute zum Thema geschlechtergerechte Medizin.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Kammergespräche, der Podcast der Ärztekammer des Saarlandes. Mein Name ist Michael John, ich bin Geschäftsführer der Abteilung Ärzte der Ärztekammer des Saarlandes und habe heute das Vergnügen, hier am Campus in Homburg zusammensitzen zu dürfen mit Herrn Professor Frank Kirchhoff und Frau Professorin Sandra Iden zum Thema geschlechtergerechte Medizin. Ein Thema, dem wir auch das nächste Fortbildungsjahr widmen wollen, also unter das wir das nächste Fortbildungsjahr stellen wollen. Herr Professor Kirchhoff ist Diplom-Biochemiker, seit 2009 Lehrstuhlinhaber für molekulare Physiologie an der Universität des Saarlandes am Zentrum für integrative Physiologie und molekulare Medizin. Und sein Forschungsgebiet adressiert die Kommunikation zwischen Zellen im zentralen Nervensystem. Das ist so richtig, Herr Professor Kirchhoff.
Absolut korrekt, Herr John.
Gut. Frau Professorin Iden, Sie sind ebenfalls Biochemikerin, seit 2020 Lehrstuhlinhaber für Zell- und Entwicklungsbiologie an der Medizinischen Fakultät und am Zentrum für Human- und Molekularbiologie. Mit Ihrem Team untersuchen Sie die Kommunikation und Funktion verschiedener Zelltypen in der Haut. Das ist auch richtig.
Korrekt.
Das freut mich. Dann darf ich vielleicht gleich zur ersten Frage auch überleiten. Sie arbeiten jetzt schon seit längerem zusammen und haben auch im Bereich der geschlechtergerechten Medizin eine verstärkte Kooperation zwischen Ihren beiden Lehrstühlen auch angestoßen. Wie kam es denn dazu, dass Sie diese Zusammenarbeit angefangen haben?
Ja, der Campus Homburg besitzt eine langjährige Forschungstradition mit internationaler Anerkennung. Das ist vielleicht etwas, was man vorwegschicken soll. Was wir angestoßen haben, ist nicht nur, dass wir beide persönlich miteinander kooperieren, sondern dass wir eigentlich ein Verbundnetzwerk zur Geschlechterforschung auf dem Campus Homburg initiieren wollen, gemeinsam aber auch mit den Forschungsgruppen in Saarbrücken. Die Forschung in Homburg zeichnet sich durch eine hohe Qualität, die international anerkannt ist, aus. Und adressiert bereits viele Aspekte, die auch in diese Richtung von geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Erkrankungen berücksichtigt werden kann. Wir haben Expertisen in den Neurowissenschaften, in der Kardiologie, Endokrinologie, Immunologie, gepaart mit entsprechenden auch methodischen Expertisen in der Bildgebung, in der Elektrophysiologie. Und einige Forschungsgruppen aus der Physiologie, Pharmakologie, Neurologie, Innere Medizin und Pädiatrie haben auch bereits Forschungsprojekte zu den molekularen und zellulären Mechanismen geschlechtsabhängiger Krankheitsverläufe adressiert, eingereicht. Und dann begannen wir eigentlich gemeinsam mit unserem Kollegen Ulrich Böhm und auch mit Dekan Michael Menger im Dezember 2020 eine Roadmap zu erarbeiten, in denen wir eigentlich die Idee eines Forschungszentrums zur Untersuchung von biologischen Mechanismen geschlechtsspezifischer Erkrankungsverläufe erarbeitet haben. Im Januar 2023 haben wir dann das Ärzte-Netzwerk-Symposium veranstaltet, das auch durch unseren Wissenschaftsminister Beachtung fand. Und darauf aufbauend haben wir jetzt in der Medizinischen Fakultät dann auch formal die Gründung eines Zentrums zur geschlechtsspezifischen Biologie und Medizin an der Fakultät beschlossen. Ungefähr 20 Principal Investigator haben ihr Interesse bekundet, in diesem Netzwerk mit uns zusammenzuarbeiten.
Ja, vielen Dank. Das ist manchmal ist ja, wie der Zufall so spielt. Wir hatten am 20. Januar eine Vorstandsklausur an dem Wochenende und haben da tatsächlich auch bei der Ärztekammer beschlossen, das Fortbildungsjahr unter den Schwerpunkt der geschlechtsspezifischen Medizin zu setzen und haben uns dann umso mehr gefreut natürlich, dass es da im Saarland so ein hervorragendes Projekt am Campus der Universität schon gibt. Jetzt ist natürlich, ist alles noch etwas abstrakt, was heißt denn geschlechtergerechte Medizin? Deswegen würde ich gerne mit Ihnen beiden noch ein bisschen auch beleuchten jetzt, in welche Richtung die Forschung auch geht hier in Homburg speziell. Und da vielleicht an Sie, Frau Professorin, Ihnen vielleicht gleich mal die Frage, wie ist das denn, wie beeinflusst denn unser Geschlecht die Ausprägung genetischer Merkmale und die Funktion der Zellen auf molekularer Ebene? Ist das mehr als der kleine Unterschied oder?
Ja, das ist es schon. Die Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede sind sehr vielseitig, vielfältig und die überlagern sich auch häufig. Zu den offensichtlichen Faktoren zählen natürlich die unterschiedliche Genetik aufgrund der Geschlechtschromosomen und auch die unterschiedliche Konzentration an Geschlechtshormonen. Was aber vielleicht weniger bekannt ist, es gibt auch wesentliche Unterschiede in der Epigenetik und auch der Lebensstil und das Lebensumfeld können einen Einfluss haben. Wie sich dies nun auf molekularer Ebene auf Zellfunktionen auswirkt, ist eine wichtige Frage, die sich zurzeit aber nur sehr unvollständig beantworten lässt. Und ich erwarte, dass wir hier künftig mit unserer Forschung im Saarland zumindest teilweise zu einem besseren Verständnis beitragen können. Forschung zu geschlechtsspezifischen Unterschieden muss aus meiner Sicht wirklich holistisch betrachtet werden, also vom Molekül zum Menschen, konzipiert und durchgeführt werden. Zum Beispiel die Unterschiede in der Organgröße oder in der Zusammensetzung und Funktion von Organen gehen letztlich zumeist auf Unterschiede im genetischen und molekularen Profil zurück. Das heißt, wir müssen hier wirklich verstehen, wie das Zellverhalten sich unterscheidet zwischen männlichen und weiblichen Zellen, um zu verstehen, wie sich die Physiologie und die Krankheitsanfälligkeit und auch die Therapierbarkeit von männlichen und weiblichen Personen unterscheidet. Das heißt, wir müssen hineinzoomen, wir müssen molekulare und zelluläre Unterschiede zwischen den Geschlechtern verstehen. Die großen Fortschritte in der Hochdurchsatzsequenzierung waren hier wesentlich, um uns Einblicke zu Unterschieden in Geweben und Einzelzellen zwischen männlichen und weiblichen Individuen zu geben. Denn diese Ansätze haben uns gezeigt, dass auch in Organen über die Gonaden hinaus tatsächlich wesentliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen bestehen. Also zum Beispiel im Fettgewebe, im Pankreas, in der Niere, in der Lunge. In diesen Organen wissen wir heute, bestehen deutliche Unterschiede im Transkriptionsprofil, also welche Gene exprimiert werden, und auch in der Art der Zellpopulation. Das heißt, es sind spannende Zeiten. Wir profitieren enorm von diesen technologischen Quantensprüngen. Allerdings liegt die wesentliche Arbeit nun noch vor uns, denn solche Sequenzierdaten zeigen noch keine Mechanismen, sie erklären uns noch nicht, welche funktionelle Konsequenz zum Beispiel diese geschlechtsspezifischen Unterschiede haben. Sie geben uns aber sehr gute Hinweise auf Kandidaten, die wir nun experimentell deutlich genauer untersuchen müssen.
Und um das ein bisschen plastischer zu machen, jetzt auch für mich als Nicht-Mediziner oder Nicht-Biologe, können Sie denn ein paar Beispiele auch nennen, wo jetzt auf zellulärer Ebene die Prozesse sich geschlechtsspezifisch unterscheiden?
Sehr gerne, aber auch hier stehen wir tatsächlich heute noch eher am Anfang und ich möchte auch gerne auf Erkenntnisse aus der Entwicklungsbiologie verweisen. Denn was wichtig ist zu betonen, ist, dass geschlechtsspezifische Unterschiede sich in vielen Organen schon sehr früh in der Entwicklung eines Individuums ausbilden und nicht, wie man vielleicht vermuten würde, erst nach der Pubertät. Die Entwicklung jedes Organs basiert auf spannenden, hochkomplexen und dynamischen molekularen und zellulären Prozessen. Das heißt, Vorläuferzellen müssen auf umgebende Signale reagieren, sie müssen kollektiv wachsen und heranreifen, vielfach migrieren und tatsächlich auch teilweise gezielt absterben. Und mittlerweile gibt es experimentelle Daten, dass sich so grundlegende zelluläre Prozesse wie zum Beispiel die Zellteilung, das Zellwachstum und der Zelltod in männlichen und weiblichen Zellen während der Entwicklung in unterschiedlichen Systemen unterscheiden. Und warum dies so ist, müssen wir vielfach noch herausfinden.
Und welche Hauptunterschiede gibt es dann zwischen männlichen und weiblichen Zellen? Und wenn es solche Unterschiede gibt, was macht das aus bei der Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten? Wissen wir da schon was?
Ja, also selbstverständlich basieren wir natürlich auf einem langständigen Wissen. Es gibt diverse Phänotypen und Erkrankungen, die sich zum Beispiel direkt durch X-chromosomal rezessive Vererbung von Gendefekten erklären lassen. Beispiele hierfür sind bestimmte Formen von Muskeldystrophie, Hämophilie, Ichthyose oder Rot-Grün-Sehschwäche, von denen vorwiegend Männer betroffen sind, weil sie ja nur eine X-Chromosomenkopie besitzen. Die genannten sind jetzt aber extreme Ausprägungen. Selbst wenn die jeweiligen Gene nicht kritisch verändert sind, die auf den Geschlechtschromosomen liegen, kann schon allein die unterschiedliche Kopienanzahl, die in Männern und Frauen vorliegen, selbst im gesunden Zustand zelluläre Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Zellen generieren. Ich erwähnte eben die Hochdurchsatzsequenzierung, die uns umfassende Einblicke zu komplexen Genexpressionen unserer Körperzellen gegeben haben. Und es ist sehr interessant zu sehen anhand dieser Daten, dass tatsächlich nur ein Teil der zwischen Männern und Frauen unterschiedlich exprimierten Gene tatsächlich auf einem Geschlechtschromosom lokalisieren. Ein Großteil der unterschiedlich exprimierten Gene liegen auf sogenannten Autosomen, das heißt auf Chromosomen, die nicht zu den Geschlechtschromosomen zählen. Und dies unterstreicht tatsächlich die Komplexität des Themas, das wir heute besprechen.
Jetzt gibt es ja gerade im Verlauf verschiedener Krankheiten auch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder auch teilweise auch bis auf die Symptomatik hingehend. Welche zellulären oder molekularen Mechanismen sind es denn, die diese Unterschiede bedingen? Und was natürlich wahnsinnig interessant auch ist, wie kann dieses Wissen denn individualisierte medizinische Ansätze dann auch beeinflussen?
Ja, völlig richtig. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Vorkommen oder im Verlauf oder in der symptomatischen Ausprägung sind bei vielen Krankheiten zu beobachten. Deswegen sitzen wir auch heute hier. Frauen leiden zum Beispiel häufiger an Autoimmunerkrankungen, während Männer anfälliger sind für bestimmte Infektionen. Die Beobachtungen aus der Klinik sind hier oft sehr eindeutig, aber was uns heute vorwiegend fehlt, ist das Wissen zu den zugrunde liegenden Krankheitsmechanismen und da wollen wir ansetzen. Nehmen wir zum Beispiel gestörte Funktionen des Pankreas, die unter anderem zur Volkskrankheit Diabetes mellitus führen können. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass sich die Häufigkeit oder der Krankheitsbeginn vom Diabetes, aber auch die krankheitsbegleitenden Komplikationen bei Männern und bei Frauen unterscheiden. Die biologischen Ursachen hierfür sind jedoch weitestgehend nicht verstanden. Wenn wir wieder auf die zelluläre Ebene zoomen, ist interessant, dass Frauen zum Beispiel zwar ein etwas kleineres Organ haben, der Bauchspeicheldrüse, aber dass sie mehr von den insulinproduzierenden Beta-Zellen im Vergleich zu Männern aufweisen. Das korreliert auch mit einer höheren glukoseinduzierten Insulinausschüttung in Frauen. Was aber bisher auf zellulärer Ebene nicht klar ist, warum Frauen mehr Beta-Zellen haben, also man könnte sich vorstellen, vielleicht proliferieren diese Zellen in Frauen mehr oder männliche Zellen sterben vermehrt ab. Jüngere Daten aus einem Mausmodell suggerieren nun, dass weibliche Beta-Zellen unter bestimmten zellulären Stresssituationen die Insulinausschüttung besser aufrechterhalten können und sich schneller von diesem Stress erholen. Das ist besonders interessant. Und es korreliert auch mit einer erhöhten Expression von Genen, die für zelluläre Stressantworten nötig sind. Man nennt das die sogenannte Unfolded Protein Response. Die Mechanismen hierfür sind jedoch unbekannt und es ist noch unklar, ob eine unterschiedliche Stressresistenz auch für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede im Diabetes verantwortlich sind. Das war jetzt das eine Beispiel, aber zum Beispiel können wir auch aufführen die Stammzelltherapie. Also ich denke auch im Bereich der Stammzelltherapie kann unser Wissen zu zellulären Unterschieden zwischen den Geschlechtern klinisch relevant werden. Warum ist das so? Wir wissen mittlerweile, adulte Stammzellen verschiedener Organe zeigen geschlechtsspezifische Unterschiede. Und hier wird es künftig wichtig sein, genauer zu untersuchen, ob sich zum Beispiel dies auf den Gewebeerhalt oder auf die Regenerationsfähigkeit der Organe nach Schädigungen auswirkt. Aus experimentellen Systemen wissen wir zum Beispiel schon, dass weibliche Muskelstammzellen im Vergleich zu männlichen eine höhere Regeneration nach Transplantation zeigen. Oder dass zum Beispiel künstliche 3D-Gewebestrukturen, die man aus Kolonzellen, sogenannte Kolonoide, generieren kann, dass die besser auswachsen, wenn die Zellen, aus denen man das generiert, weiblichen Geschlechts sind. Das heißt, und dann gibt es noch Beispiele aus der Taufliege. In Weibchen, wissen wir mittlerweile, gibt es 4 bis 8 Mal mehr intestinale Stammzellen. Und wenn man diese Fliegen chemisch stresst oder deren Darm chemisch stresst, erfolgt natürlich eine bessere Reparatur des Gewebes in Weibchen im Vergleich zu Männchen. Und derzeit wird untersucht, ob Ähnliches auch im Menschen vorliegt.
Jetzt ist ja bekannt, ist ja auf jeden Fall, dass Hormone eine Rolle spielen bei den Unterschieden zwischen den Geschlechtern, sowohl bei der Ausbildung geschlechtsspezifischer Charakteristika als auch beim bei zellulären Prozessen. Könnten Sie da noch ein bisschen beschreiben, wie so das Zusammenspiel zwischen der hormonellen Signalübertragung und den zellulären Prozessen funktioniert und vor allem, wie jetzt auch Störungen in diesen Prozessen vielleicht gerade zu geschlechtsassoziierten gesundheitlichen Problemen dann auch führen können?
Ja, gerne. Also das ist ja im Prinzip der Klassiker. Die meisten, wenn man sie fragen würde, würden sagen, dass eigentlich diese Unterschiede alle irgendwie durch Hormone ausgelöst sind. Sexualhormone sind tatsächlich wesentliche Signalvermittler in unserem Körper. Die Hormone als solche sind aber nicht geschlechtsspezifisch. Sie variieren aber zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der produzierten Menge und der Antworten, die sie im Körper auslösen. Es gibt proteinbasierte Sexualhormone, die binden an passende Rezeptoren auf der Zelloberfläche und aktivieren dann intrazelluläre Signalkaskaden. Und im Gegensatz dazu gibt es Steroidhormone, die die Plasmamembran durchdringen und intrazellulär an Rezeptoren im Zytoplasma oder im Zellkern binden. Was beiden Hormonklassen gemein ist, dass sie komplexe Signale auslösen und vor allem auch zu veränderter Genexpression führen, die nachfolgend unterschiedliche wiederzelluläre Antworten, wie zum Beispiel Zellwachstum, Zelldifferenzierung oder Migration bewirken. Was heute hier in dem Kontext wichtig ist zu betonen, ist, dass die meisten Körperzellen auch außerhalb der primären und sekundären Geschlechtsorgane Rezeptoren für diese Sexualhormone aufweisen. Besonders für Steroidhormone ist inzwischen deutlich geworden, dass sie in Zusammenhang mit Krebs auch außerhalb von reproduktiven Organen stehen. Das heißt, sie sind teilweise verantwortlich für Krebsformen in der Leber, in der Lunge und auch in der Haut. Zum Beispiel bestimmt die Menge des Androgenrezeptors, wie stark sich der schwarze Hautkrebs, das Melanom, ausbilden kann. Das Ausschalten von diesem Androgenrezeptor reduziert deutlich das Auswachsen des Melanoms, was also wirklich die Bedeutung dieser Hormone auch außerhalb der Geschlechtsorgane unterstreicht. Im Gegensatz dazu gibt es den Estrogenrezeptor Beta, der verringert die Metastasierung des Melanoms und hat auch in anderen Tumorarten tumorunterdrückende Funktionen. Die zugrunde liegenden zellulären Mechanismen sind aber auch hier wieder nur unvollständig aufgeklärt. Gerade bei Steroidhormonen scheint es aber zumindest eine Beteiligung in der Regulation der DNA-Integrität zu geben. Und hier müssen wir einfach noch deutlich mehr herausfinden in der Zukunft.
Ja, das sind ja durchaus existenzielle Fragen dann, wenn es um Krebserkrankungen geht. Die individualisierte Medizin zielt ja auch deswegen immer mehr darauf ab, möglichst nah an den einzigartigen Bedürfnissen, Charakteristika der Patienten dran zu sein mit den Therapien. Kann da auch das bessere Verständnis dann von geschlechtsspezifischen Unterschieden auf zellulärer Ebene dann auch beitragen zu einer effektiveren und zielgerichteten Therapie in dem Bereich, nach Ihrer Einschätzung?
Ja, die Präzisionsmedizin steht berechtigterweise sehr im Fokus, denn keine Person gleicht der anderen. Und so ist auch nicht jede Therapie für alle Personen gleich gut geeignet. Auch hier haben vor allem die technologischen Fortschritte in der Hochdurchsatzsequenzierung von Patientengenomen und Transkriptomen, zum Beispiel aus Tumorbiopsien, beigetragen. Diese Daten, da kann man jetzt noch physiologische und umweltbedingte Daten hinzunehmen, sollen eine gezieltere und personalisierte Therapie ermöglichen und so den Therapieerfolg für die einzelne Person verbessern. Und hierbei ist natürlich vor allem auch das Patientengeschlecht ein wesentlicher Parameter. Und jegliches künftige Wissen zu geschlechtsspezifischen Therapieantworten wird, denke ich, doch wirklich in die Präzision, wird die Präzisionsmedizin weiter voranbringen. Auch hier möchte ich gerne wieder auf die zelluläre Ebene gehen. Der besondere Blick auf die zelluläre Ebene kann hier in vielerlei Hinsicht beitragen. Männliche und weibliche Zellen können zum Beispiel unterschiedlich sensitiv auf bestimmte Medikamente reagieren. Mutationen können Signalwege verändern und dies kann sich unterschiedlich auswirken in männlichen und weiblichen Zellen. Wie wir eben auch schon aus dem Beispiel im Pankreas gehört haben, die unterschiedliche Stressresistenz von Zellorganellen kann die Sensitivität gegenüber bestimmten Therapien beeinflussen. Und ich denke, dass unsere zellulären Erkenntnisse hoffentlich künftig auch einige Erklärungen für die bisher wenig verstandenen Komorbiditäten in Volkskrankheiten liefern können.
Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich meine, das ganze Gebiet der geschlechtergerechten Medizin entwickelt sich ja rasant. Und was denken Sie, wären da so die vielversprechendsten Forschungsfelder, um jetzt die Schnittstelle zwischen geschlechtergerechter Medizin und Zellbiologie voranzubringen in diesem Sinne, wie Sie es sagten? Also wie können Ihre Fortschritte in der Forschung die klinische Praxis in Zukunft konkret beeinflussen?
Ja. Da möchte ich gerne vorab sagen, es gibt definitiv noch genug zu tun in allen Disziplinen. Wir haben einiges aufzuholen, da in der Vergangenheit das Geschlecht aus verschiedensten Gründen sowohl experimentell als auch klinisch teilweise unzureichend als biologische Variable berücksichtigt wurde. Und ich bin überzeugt, dass eine detaillierte Forschung zu Geschlechterunterschieden in den Einzelbereichen auch übergreifend die Chance bietet, neue biologische, neue physiologische, neue pathologische Mechanismen zu entdecken. Wichtig ist hierbei die interdisziplinäre Arbeit, das Einholen von fehlender Expertise dann bei Kollegen und Kolleginnen und wie gesagt, holistisch vom Molekül zum Organismus zu denken und zu agieren. Ich denke, dann können wir wirklich Wesentliches erreichen. Daher gibt es diverse vielversprechende Felder. Im Bereich der Immunologie sind geschlechtsspezifische Unterschiede vor allem bezüglich der Anzahl einzelner Immunzellpopulationen besonders ausgeprägt. Das wissen wir heute. Die Ursachen und die Auswirkungen davon sind jedoch überwiegend unklar. Ich denke, besonderes Potenzial besteht hier, vor allem angesichts der enormen Erfolge der Krebsimmuntherapien, nicht nur im Melanom, sondern auch in anderen Krebsarten. Und hier kann die differenzierte Betrachtung des Geschlechts von grundlegender Bedeutung sein. Nur wenn wir verstehen, wie weibliche und männliche Immunzellen in ihrer Funktion und in ihrer Plastizität sich unterscheiden, können wir bessere pharmakologische und immunologische Interventionen entwickeln. In meinem Labor untersuchen wir zum Beispiel derzeit, wie sich die molekulare Komposition und zellbiologische Aspekte von Immunzellen in der Haut zwischen den Geschlechtern unterscheiden. So haben Frauen zum Beispiel mehr sogenannte Langerhanszellen, das sind residente Immunzellen in der Haut. Es ist aber unklar, warum dies so ist und was die funktionelle Konsequenz davon ist. Wir möchten verstehen, wie sich diese ungleichen Zahlenverhältnisse und auch weitere molekulare Unterschiede auf die Kommunikation verschiedener Zelltypen in der Haut auswirken. Und es gibt auch Hinweise, dass sich genau diese Zellen, also die Langerhanszellen, bei akutem Diabetes in Frauen anders verhalten als in Männern. Dies kann natürlich vielfältige Ursachen haben. Ich bin aber davon überzeugt, dass diese Phänomene nur aufgeklärt werden können, wenn wir geschlechtsinklusive experimentelle Ansätze fahren, die schon die Zusammensetzung, die Signale und auch das Verhalten der beteiligten Zellen adressieren. Dies ist tatsächlich nur mit ausreichender Forschungsförderung möglich und auch daran arbeite ich derzeit. Wenn wir verstehen, wie weibliche und männliche Immunzellen auf akute Schieflagen und physiologischen Stress reagieren, können wir perspektivisch die Brücke in die klinische Praxis schlagen.
Ja, vielen Dank, Frau Professorin. Ihnen auf der zellulären Ebene gibt es also doch ganz erhebliche Unterschiede, so ganz im Kleinen. Dann würde ich doch aber auch gerne fragen, Herr Professor Kirchhoff, wie ist es denn auf etwas größerem Maßstab, sage ich, wie ist es denn im Gehirn? Gibt es denn strukturelle Unterschiede in den neuronalen Netzen zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen? Und welche Auswirkungen hat das denn auf die kognitive und emotionale Verarbeitung? Ist es denn so, dass wir wirklich unterschiedliche Gehirne haben?
Das ist ein heiß diskutiertes Thema in den Neurowissenschaften. Ob es Geschlechtsunterschiede in der menschlichen Neuroanatomie gibt und welches Ausmaß sie haben. Da gibt es auf der einen Seite die wissenschaftliche Exaktheit in der Methodik, die angesetzt werden müssen. Gleichzeitig sind aber auch antisexistische Herangehensweisen essentiell. Es gibt einen großen Unterschied, ob ich mein Ich definiere oder lediglich die Funktion meiner Leber. Das Gehirn ist der zentrale Ort des Ichs und damit ist das sehr stark auch emotional behaftet. Wie gesagt, wissenschaftliche Exaktheit und eine unvoreingenommene Herangehensweise sind essentiell. In der Tat weist das menschliche Gehirn eine riesige phänotypische Landschaft von Geschlechtsunterschieden auf, die sich über mehrere räumliche Skalen von Molekülen bis hin zu den sichtbaren Falten von Gehirnstrukturen andeuten oder auch zeitliche Skalen. Aktionspotenziale geschehen in Millisekunden oder wir diskutieren eine komplette Lebensspanne, die Erinnerung über ein Leben hinweg. In einer umfangreichen Neuroimaging-Studie aus Großbritannien wurden an mehr als 40.000 Menschen aller Bevölkerungsgruppen Unterschiede in der Gehirnanatomie untersucht. Dabei wurde in Bezug auf das Alter, auf die Körpergröße und die Gehirngröße die Messwerte normiert. Es wurden in der Tat Geschlechtsunterschiede bei 2/3 also 409 der 620 Parameter Unterschiede gefunden. 37% der Hirnareale waren bei Männern größer und 30% der Areale bei Frauen. Diese Arbeit könnte man noch mit zwei anderen umfangreichen Studien verknüpfen, die im Grunde genommen das Gleiche wiederholen. Es gibt ein hochgradig reproduzierbares Muster geschlechtsspezifischer Unterschiede, wenn wir das als Volumen in der grauen Substanz messen. Wir sehen Unterschiede im Putamen, das ist die Hirnregion, die für die motorische Kontrolle verantwortlich ist, in der Amygdala, der Sitz von Emotionen und Furcht, im Hippocampus, der Ort räumlichen Gedächtnis, der räumlichen Gedächtnisentstehung, oder aber auch im Frontallappen, wo wir kognitive und sensorische Prozesse verarbeiten. Weibliche Unterschiede sehen wir besonders im präfrontalen Kortex. Dazu hat aber auch die Molekularbiologie einiges Wissen beigetragen. Wir wissen, dass der Mensch ca. 25.000 Gene hat. Die Hälfte davon sind im Gehirn exprimiert, spielen im Gehirn eine Rolle. Unser aktuelles Wissen aber, welche Gene wie zu diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden beitragen, beschränkt sich nur auf einige wenige identifizierte Signalmoleküle. Es sind aber praktisch die Gene, die dann zu diesen strukturellen Unterschieden im Gehirn beitragen.
Jetzt stellt man ja in der Klinik durchaus Neurologen fest, dass bei neurologischen und psychiatrischen Störungen ja auch häufig geschlechtsspezifische Unterschiede bei Prävalenzraten, Symptompräsentationen vorhanden sind. Können Sie ein bisschen erläutern, welche geschlechtsspezifischen neuronalen Mechanismen zu diesen Unterschieden beitragen können? Und was auch hier natürlich wieder interessant wäre, ist, gibt es denn Ansätze, wie dieses Wissen dann auch zu zielgerichteten Interventionen in dem Bereich führen könnte?
Geschlechtsspezifische Unterschiede können auf verschiedene neuronale Mechanismen zurückgeführt werden. Die wichtigsten ursächlichen Faktoren sind hormonelle und genetische Faktoren. Ich hatte das eben schon partiell genannt. Hormone wie Östrogene, Testosteron, Progesteron, Cortison oder Oxytocin beeinflussen die Gehirnstruktur und Funktion und ihre Plastizität. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Hormonproduktion und in ihrer Wirkung tragen dabei zu der unterschiedlichen Ausprägung der Gehirnstruktur und der Funktion bei Männern und Frauen bei. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Genexpression und Regulation sind für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede und der Anfälligkeit gegenüber neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen ursächlich. Allerdings verstehen wir dieses noch nicht. Besondere Unterschiede, hatte ich eben auch genannt, finden wir bereits im präfrontalen Kortex, im Vorderhirn. Dieser Teil des Gehirns ist für verschiedene kognitive und exekutive Funktionen verantwortlich, wie Arbeitsgedächtnis, Handlungsplanung und Steuerung, emotionale Regulation und Entscheidungsfindung. Diese Hirnregion ist aber wiederum auch mit anderen Hirnstrukturen verbunden. Und eine Schädigung kann dann zu Persönlichkeitsveränderungen und Beeinträchtigungen der Handlungssteuerung führen. Das Wissen über diese neuronalen Mechanismen wird dazu beitragen, zielgerichtete Interventionen für neurologische und psychiatrische Störungen zu entwickeln, die Aufklärung molekularer und zellulärer Mechanismen dieser Kommunikation zwischen Hirnarealen, die in den psychiatrischen Erkrankungen die bei den psychiatrischen Erkrankungen beteiligt sind, ist aber zurzeit noch unverstanden. Es gibt einzelne Signalwege, die wir kennen, aber zu viele sind noch unbekannt. Und durch das Verständnis aber geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Hirnstruktur, der Funktion und der Genexpression können wir dann oder hoffen wir, gezielt Therapieansätze entwickeln zu können, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Männern und Frauen eingehen. Dies kann dann dazu beitragen, dass die Wirksamkeit von Behandlung verbessert und die Lebensqualität von Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Störungen erhöht wird.
Also es ist auch hier wieder so, dass Hormone eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Ausbildung und Entwicklung von Funktionen des Gehirns. Ja? Und dieses komplexe Geflecht jetzt zwischen hormonellen Veränderungen, Neuroplastizität und Empfänglichkeit für neurologische Erkrankungen im Kontext der geschlechtsspezifischen Medizin, können Sie das nochmal ein bisschen erläutern vielleicht?
Ja, wir finden geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnvernetzung, also wie die Areale im Gehirn miteinander verschandelt sind, sowohl bei Mäusen als auch beim Menschen. Und in beiden Spezies können diese Unterschiede auch auf hormonelle Unterschiede zurückgeführt werden. Dabei spielen die Hormone Östrogen, Testosteron, Progesteron, Cortison, Oxytocin, ich habe sie schon genannt, eine direkte Rolle und auch in der Veränderung von Hirnstrukturen über Zeiträume hinweg. In dieser Hinsicht ist Oxytocin zum Beispiel interessant. Es gibt den Oxytocin-Rezeptor, der unterschiedlich in Bergwühlmäusen und amerikanischen Präriewühlmäusen unterschiedlich exprimiert ist. Und die einen leben promisk und die anderen leben nicht promisk. Sie leben monogam. Wie aber die Expression solcher Moleküle dann direkt Einfluss hat auf Verhalten, ist unverstanden. Wir müssen damit weitere Studien durchführen. Etliche Studien zeigen, dass das männliche Gehirn so strukturiert ist, dass die Vernetzung zwischen Wahrnehmung und koordinierter Handlung erleichtert wird, während in weiblichen Gehirnen eher auf Kommunikation zwischen analytischen und intuitiven Verarbeitungsmodi abgezielt wird. In Mäusen wurden inzwischen mehr als 1000 Unterschiede in der Genaktivierung zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen sowie mehr als 600 Unterschiede während des Fortpflanzungszyklus gefunden. In einer Studie an Mäusen wurden zusätzlich umfangreiche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Expression von Proteinen festgestellt, die exklusiv an Lern- und Gedächtnisprozessen beteiligt waren. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Gehirnfunktion und Dysfunktion sind damit sowohl bei Nagetieren als auch bei Menschen gut dokumentiert. Und das schließt auch sowohl beim Tier wie auch beim Menschen Lernstrategien ein, die Reaktion auf Stress oder auch die Auswirkungen von Stress auf Lernen. Und obwohl diese Untersuchungen geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnvernetzung bei Mäusen und Menschen zeigen, ist wichtig zu betonen, dass diese Unterschiede nicht zwangsläufig auf eine klare Dichotomie in der Gehirnfunktion hindeuten. Also nicht, es gibt das männliche und das weibliche Gehirn oder die männliche, die weibliche Gehirnfunktion, sondern wir reden über Funktionsbandbreiten, die in einer geschlechtsspezifischen Art und Weise verteilt sind. Weitere Forschungen sind erforderlich, damit wir die genauen Mechanismen und Auswirkungen dieser Unterschiede besser verstehen.
Jetzt kann ja durch moderne bildgebende Verfahren auch besser, oder gibt es einen besseren Einblick in die Hirnaktivität und Konnektivität im zentralen Nervensystem. Wie beeinflusst jetzt das Geschlecht die Muster bei der Gehirnaktivierung und neuronalen Konnektivität? Also wie hängen die Unterschiede mit den Abweichungen im Verhalten und bei kognitiven Fähigkeiten zusammen? Gibt es da Erkenntnisse?
In der Tat sind bildgebende Verfahren ideal geeignet, um die Kommunikation zwischen Hirnarealen zu untersuchen. Und wurden auch ganz eindeutig geschlechtsspezifische Unterschiede aufgefunden, die menschliches Verhalten eine gewisse adaptive Komplementarität aufzeigen. Männer haben bessere motorische und räumliche Fähigkeiten, während Frauen ein besseres Gedächtnis und bessere soziale Fähigkeiten haben. Studien zeigen aber auch Geschlechtsunterschiede im menschlichen Gehirn, die diese Komplementarität nicht erklären. In einer Studie mit fast 1000 jungen Menschen im Alter von 8 bis 22 Jahren wurde eine einzigartige Menge an Geschlechtsunterschieden in der Konnektivität des Gehirns, also in der Verbindung der einzelnen Hirnareale, entdeckt. In allen Regionen des Großhirns weisen Männer eine größere Konnektivität innerhalb einer Hirnhälfte auf, sowie eine höhere Modularität. Also es gibt eher so einzelne Abschnitte im Gehirn, die für sich arbeiten, während bei Frauen Verbindungen zwischen den beiden Hirnhälften und modulübergreifende Verbindungen nachgewiesen werden. Interessanterweise war es im Kleinhirn genau andersherum. Die Ergebnisse deuten damit darauf hin, dass männliche Gehirne so strukturiert sind, dass sie die Konnektivität zwischen Wahrnehmung und koordiniertem Handeln erleichtern, während weibliche Gehirne so konzipiert sind, dass sie die Kommunikation zwischen analytischen und intuitiven Verarbeitungsmodi erleichtern. Und noch einmal, die Mechanismen, die zu diesen unterschiedlichen Hirnfunktionen führen, sind vollständig unbekannt.
Das heißt, in Ihrem Forschungsfeld gibt es ja noch viel zu tun an der Stelle, wenn noch so viel unbekannt ist, wie Sie sagen. Wo sehen Sie denn das größte Potenzial, um jetzt die geschlechtsspezifischen Aspekte der Hirnfunktionen und vor allem auch von Hirnfunktionsstörungen dann besser zu verstehen?
In der Hirnforschung werden verschiedene Methoden eingesetzt, um geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnfunktion zu untersuchen. Ich erwarte aus dem kombinierten Einsatz von bildgebenden Verfahren wie die strukturelle und funktionelle Magnetresonanztomographie mit molekularbiologisch-genetischen Untersuchungen zur Genexpression und Genregulation zusammen mit elektrophysiologischen Methoden wie Elektroenzephalographie, also die Messung der Hirnaktivität, dass wir in dieser Kombination von diesen Techniken mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf einzelne Hirnfunktionen identifizieren können. Diese Forschungsansätze müssen dann aber weiterhin noch ergänzt werden durch Verhaltensstudien, nicht nur an Männern und Frauen, aber auch vor allen Dingen mit Kleinkindern, also vor Einsätzen der Pubertät. Und ich wünsche mir, dass dann die Aufklärung neuronaler Mechanismen, geschlechtsspezifischer Unterschiede mithelfen wird, dass wir neurologische und psychiatrische Störungen dann zielgerichtet therapieren können, dass wir zielgerichtet intervenieren können.
Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Kirchhoff. Auch das wahnsinnig spannende Einblicke in Ihre Forschungsarbeit, auch wenn es da noch viel zu tun gibt natürlich. Aber das ist ja auch der Grund, warum wir uns bei der Ärztekammer auch entschieden haben, jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, indem wir unser nächstes Fortbildungsjahr unter das Thema geschlechtssensible Medizin gestellt haben. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass Sie am 20. September bei der diesjährigen Eröffnung unseres Fortbildungsjahres den Festvortrag halten werden. Ihr Vortrag trägt den Titel »Die Biologie geschlechtssensibler Erkrankungen – Fragen und Antworten aus Hirnforschung und Zellbiologie«. Wenn ich fragen darf, was genau dürfen die Teilnehmer der Veranstaltung denn von Ihrem Vortrag erwarten?
Ja, wir wollen diese Gelegenheit nutzen und Einblicke in die biologischen Mechanismen von geschlechtsspezifischen Unterschieden geben. Und zwar von geschlechtsspezifischen Unterschieden bei verschiedenen Erkrankungen, die zwar sowohl Männer als auch Frauen betreffen, bei denen aber unterschiedliche Prävalenzen und Verläufe vorliegen. Dazu werden wir von aktuellen Forschungsergebnissen aus der Hirnforschung und der Zellbiologie berichten, die das Verständnis der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Entstehung und Progression von Erkrankungen vertiefen. Und wir werden auch die Bedeutung der Berücksichtigung von Geschlecht in der medizinischen Forschung und Praxis diskutieren, insbesondere bei der Untersuchung von Erkrankungen, die geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen. Damit erhoffen wir uns, dass dies in die Diagnose und die Behandlung sowie die Prävention von solchen Erkrankungen aller Patienten und Patientinnen einfließen kann.
Unser Vortrag soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der geschlechtssensiblen Forschung in der Medizin zu schärfen und unsere Kolleginnen und Kollegen dazu anregen, die biologischen Grundlagen geschlechtsspezifischer Unterschiede bei Erkrankungen in ihrer eigenen Forschung und Praxis zu berücksichtigen.
Ja, wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben sollten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann melden Sie sich bitte an über den Fortbildungskalender auf unserer Website zur Veranstaltung. Die Website finden Sie unter www.aeksaar.de. Nähere Informationen haben wir auch in den Shownotes zusammengefasst. Und wenn das Thema Sie auch ansonsten interessiert, darf ich jetzt schon darauf hinweisen, dass wir eine zweite Folge dieses Podcasts noch ausstrahlen werden, wo wir hauptsächlich uns mit der Frage befassen werden, inwieweit die Grundlagenforschung mit der klinischen Forschung am Standort Homburg besser vernetzt werden kann. Schalten Sie auch hierzu gerne wieder ein. Und bis dahin darf ich mich verabschieden. Schon einmal vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff, Frau Professorin Ihnen, für das Gespräch, und dessen Fortsetzung erleben Sie dann an gleicher Stelle in Kürze.